Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler.
Liebe Eltern.
Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle unsere restlichen Zuhörer.
Ja, wir haben heute die 5. Folge unseres SV-Podcasts und natürlich heute wieder, wie letztes Mal angekündigt, einen ganz besonderen Gast dabei. Und zwar heute Axel Linneweber, unser neuer zukünftiger Bürgermeister gewählt, am 17. Mai. Und wir haben ihn heute hier live bei uns in der Sendung. Ich meine, für euch ist es nicht live. Hallo, lieber Axel.
Hallo, Hannes. Hallo, Jada. Hallo, Jakob. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
Ja, gerne, gerne. Wir starten natürlich wie immer, bevor wir ins tiefere Detail gehen, mit der Frage des Tages von Jada heute gestellt. Jada, leg los.
Genau. Ja, sie passt nicht ganz so zum Thema, aber wenn ihr eine Superkraft euch aussuchen dürftet, welche wäre das?
Ich würde sagen, unser Ehrengast heute darf anfangen. Axel.
eine Superkraft aussuchen dürfte, das ist ja meine Frau ganz gar nicht weit weg hier, da müsste ich ja sagen, die ist, aber nein, wir reden über so eine Science-Fiction-Comic Superman.
Genau.
Und so, ne?
Ja, irgendeine Fähigkeit.
Da gibt es ja viele Dinge, die so spannend sind. Ne? Wenn man irgendwie besondere Kräfte hätte, wenn man fliegen könnte, würde ich ja auch sehr spannend finden. Ich glaube, fliegen so ein bisschen, das wäre vielleicht eine tolle Sache. Dann sind wir vielleicht bei Superman ohne Superkräfte, aber das Fliegen alleine würde mir schon reichen.
Ja, fliegen ist gut. Jakob, was wäre es bei dir?
Ja, ich schließe mich da auch an. Also ich glaube, fliegen wäre schon eigentlich, also unsichtbar wäre, glaube ich, auch ganz cool, aber da wäre irgendwann auch der Reiz weg und wenn man einfach überhin fliegen kann und so, das kann ich mir schon cool vorstellen.
Ja, das stimmt. Ist schon echt nicht ohne. Jada, du?
Hey, ich glaube, bei mir wäre das so Teleportation oder so, weil das schneller geht als Fliegen.
Und da hast du recht, da hast du recht.
Weibliche Logik, ne? Da können wir nicht gegen an. Das ist
alles. Genau.
was wäre es bei mir? Ich glaube, Superkraft gar nicht so, wäre es bei mir gar nicht so, aber ich habe immer Iron Man bewundert. Ich glaube, ich würde so einen Iron Man-Anzug, hätte ich total gerne.
Oh, ich
kann ja auch mitfliegen, also von daher.
Ich kann alles.
Hannes nimmt das volle Programm.
Genau.
Wir sind ja sonst ein bisschen bescheidener gewesen bei unseren, aber ach, in Ordnung.
Gott sei Dank.
Ich nehme alles mit. Das ist ganz wichtig bei mir, immer alles mitnehmen. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts davon zurück. ja, dann haben wir die Frage des Tages auch direkt abgearbeitet und widmen uns jetzt unserem Gast. Axel, ein paar Worte zu dir. 48 Jahre jung, kommst aus Boerhaave, in Boerhaave geboren, bist auch ein Kind der Zinzendorf-Schule. Und deswegen hast du ja auch eine gewisse Verbindung zu uns eigentlich, zur Zinzendorf-Schule. Wie hast du damals deine Schulzeit empfunden an der Schule?
Ja, erstmal ist das schon ganz lange her, wie gefühlt. Also zu mir ganz kurz, in der Tat. Bin also dann hier in Budjading nicht nur geboren, sondern natürlich auch hier zur Schule gegangen. Erst Grundschule in Boerhaave und dann irgendwann Orientierungsstufe gab es dann da in der US dann noch, im Hauptschulgebäude damals. Naja, und dann zur Zinsdorf-Schule. Und das ist jetzt in der Tat schon, ich bin 1990 bei der Gemeinde angefangen, das ist jetzt fast 30 Jahre her. Aber die ein oder andere Erinnerung ist noch da und ich war jetzt auch schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr im Schulgebäude. Das wäre eine der nächsten Aktionen, wo man nochmal sehen müsste, dass man sich das nochmal anguckt, weil es ist sicherlich so, dass sich das ein oder andere da verändert hat. Aber so 30 Jahre ist schon echt auch eine Ecke her, wobei es einfach insgesamt, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, war eine tolle, interessante, spannende Zeit. Man war in einem spannenden Alter ja auch, nicht, wo man vielleicht hier und da dann auch nicht immer alles ganz rational und vernünftig gemacht hat, aber das war schon eine spannende Zeit. Es gibt auch viele, viele Freundschaften zu den Leuten, die damals bei mir in der Klasse waren, weil viele aus meiner Klasse seinerzeit auch da tatsächlich noch hier sind. Also es gibt ja auch so Klassen, wo dann ganz, ganz viele Leute mittlerweile Budjading aus verschiedenen Gründen, auch nachvollziehbaren Gründen, den Rücken gekehrt haben. Das ist bei meiner Klasse gar nicht so viel. Da sind wirklich noch viele da und ja, also insgesamt Schulzeit ist, glaube ich, immer eine spannende Zeit und so war das bei mir auch.
Das stimmt.
ihr seid da noch mittendrin, aber in der Tat, wenn man dann dieselbe Schule mal besucht hat, als Hannes fragte, Mensch, wir machen so einen Podcast und da wäre mal eine Idee, ob du dazu kommst, sag ich, klar, sind da Schule, war ich selber, kenne ich, bin ich gerne dabei und das ist auch sicherlich eine spannende Geschichte, den ersten Podcast seines Lebens irgendwann zu machen, das ist heute bei mir der Fall. Ihr habt ja schon ein bisschen Vorsprung, Aber Zinsen auf Schule insgesamt, das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde. Ne? Also eine Gemeinde, die eben alle Schulzweige anbieten kann, das ist für eine Gemeinde ein wichtiger Faktor. Am Ende sind wir ja auch da ein Stück weit in Konkurrenz. Da muss man sich eben auch so aufstellen, dass man alles ein bisschen verordert und eine Schule mit allen Schulzweigen gehört dazu. Das ist gut und wichtig.
Hattest du denn damals ein Lieblingsfach oder ein Hassfach, wo du sagtest, das geht gar nicht?
Ach, das, wir haben eben schon kurz überlegt, wie viel Lehrer wohl noch da sind von damals. Und tatsächlich sind es gerade noch, glaube ich, drei Namen oder vier sogar, glaube ich, eingefallen, die zum Schluss dann teilweise gekommen sind da. Ich meine, das sind 30 Jahre, das ist ja auch. Also ich glaube, die typischen Antworten sind dann, Sport fand ich immer ganz gut, sieht man mir heute nicht mehr unmittelbar an, aber Sport fand ich gut. Und weiß ich nicht, Mathe fand ich eigentlich auch noch ganz gut, war nicht mal erfolgreich, aber fand ich eigentlich auch ganz gut. Ich hatte so ein bisschen Probleme immer mal so mit Chemie und Physik, das hat mir nichts gegeben. Also das war vielleicht eher die Fächer, wo ich gesagt habe, ich habe auch Latein mal gemacht eine Zeit lang. Auch spannend, weil ich zugegebenermaßen nicht mehr so extrem viel in Erinnerung daran habe, aber ich habe es mal gemacht, das weiß ich.
Aber dann hat man jedenfalls schon mal, dann kann man sagen, man hat schon getan.
Genau. Dabei sein ist alles.
Und wenn heute mein Sohn, der auch Latein übrigens hat, dann vor mir sitzt und sagt, Papa, das hast du da alles mal gehabt, dann muss ich mir immer überlegen, wie ich da wieder aus der Nummer rauskomme, weil es ist ja auch so, im Englischen hat man eben noch ein bisschen mehr Beziehungen, wenn man dann ab und zu doch nochmal irgendwo mal in Ecken ist, wo man auch mal in die Verlegenheit kommt, Englisch zu sprechen. Das ist bei Latein per se ein bisschen schwieriger, ne? Naja, von daher mag das auch ein Grund dafür, nicht die Entschuldigung, aber zumindest ein Ansatz einer Begründung sein, warum man das nicht mehr so ganz fließend drauf hat.
Ja, das stimmt.
Ja, wobei, das hängt ja auch so ein bisschen immer mit den Lehrern zusammen. Und wir haben damals auch eine ganz, ganz andere Truppe an Leuten da noch gehabt, die ja dann, ich habe da noch Schwester Grüner, aber gab es damals noch. Das war so die ersten ein, zwei Jahre da oder sowas, glaube ich, haben wir die noch in Physik tatsächlich gehabt. Das war ja wirklich dann, ja, so ein Urgestein dieser Schule dann da auch damals. Und das ist ja nun, wie gesagt, über 30 Jahre her. Insofern hat sich da sicherlich das eine oder andere auch getan. Aber ich glaube, jeder Schüler hat dann immer heute noch genau das Gleiche wie damals auch. Fächer, wo man sagt, hey, toll. Und Fächer, wo man sagt, ach komm,
ja,
ist gleich vorbei. Ne? Ich vermute, das geht bei euch allen auch so.
Ja.
Und wir wollen nicht drüber reden, über Lehrer oder sowas. Natürlich nicht. Ich bin ja hier auf meinem Kanal. Und ich habe eben gehört, das wird auch nochmal, also von daher ist alles gut.
Ja, genau. Also Hassfächer auf jeden Fall gibt es immer. Und Latein auch hab ich auch. Also ist schon nicht einfach. Manchen Leuten liegt es, anderen Leuten liegt es nicht. Es ist halt so einfach so.
Hass muss es ja auch nicht gleich sein. Es
genau,
gibt
genau.
Vorlieben und Fächer, wo man eben weniger, sagen wir mal, Leidenschaft hat. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Ich glaube übrigens, das hat auch jeder Lehrer mal gehabt.
Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ja, Axel, du hast ja jetzt momentan, beziehungsweise noch hast du es ja, bist du ja Leiter des Amtes für Bau- und Bürgerrechte.
Knapp, Bürgerdienste, so, also Bürgerrechte sind auch mit drin, aber das heißt Amt für Bau- und Bürgerdienste, ganz offiziell. Schwerer Name, ist auch ungewöhnlich, gibt es auch, glaube ich, nur im Budjading so eine Zusammenstellung, also so einen Namen dafür, habe ich auch nirgendwo gerne gehört, aber Bau- und Bürgerdienste, ja.
Hat ja gefühltermaßen auch erstmal auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam, Bürgerdienste und bauliche Fragen.
Ja, das ist entstanden vor etlichen Jahren. Wir haben früher eine andere Ämterstruktur gehabt und damals war ich Sozialamtsleiter und dann gab es die sogenannte Hartz-IV-Reform. Damals sind also große Teile unserer Kunden, hießen sie dann ja, eben zum Jobcenter rübergegangen. Und dann gab es eine Umstrukturierung. Wir hatten vorher vier Ämter im Rathaus. Daraus sind dann zwei geworden und da hat man dann im Grunde genommen den Bereich Sozialamt und Bau- und Ordnungsamt in einen neuen Amtsbereich überführt. Und in diesem Bereich Bau- und Bürgerdienst steckt eigentlich drin Bauordnung und Soziales. Und das hörte sich vielleicht für damalige Verhältnisse irgendwie noch komischer an. Und deswegen hat man den Begriff Bau- und Bürgerdienste, also Bauordnung, Soziales, das ist das, was in meinem Amtsbereich stattfindet. Das mache ich noch bis zum 30.06. dann jetzt Stand der Dinge.
Genau, und dann am 1. Juli ist deine Amtsperiode als Bürgermeister beginnt sie. Wie lange bist du dann Bürgermeister?
Die normale Amtszeit eines Bürgermeisters in Niedersachsen sind 5 Jahre, aber dann ist es eigentlich so, dass man eben gekoppelt an die Kommunalwahl gewählt wird, also mit dem Gemeinderat hier bei uns auch in Budjading. Und ist ja bekanntermaßen Frau Korter vorzeitig aus dem Amt geschieden. Sie hätte normalerweise noch bis zum 31.10. nächsten Jahres wäre sie im Dienst. Und Bürgermeisterin der Gemeinde hat eben mittlerweile dann eben vorzeitig ihre Entlassungsurkunde bekommen. Zum 30.06. wird sie die Gemeinde dann also verlassen. Und so war eine Neuwahl erforderlich vorgezogen, sodass in diesem Fall die 5 Jahre nochmal erhöht werden, um das, was eben noch in dieser Amtszeit quasi überbleibt. Das ist 1 Jahr und 4 Monate, also das ist ein bisschen mehr als 6 Jahre, 4 Monate, um nicht jetzt die Verlegenheit zu haben, dass man dann jemanden wählt, der schon im nächsten Jahr sich einer Wiederwahl stellen muss. Das ist dann eben gesetzlich geregelt, dass dann diese Zeit der regulären Amtszeit von 5 Jahren eben vorgeschaltet wird, sodass wir eben auf 6 Jahre, 4 Monate kommen. Also bis zum 31.10.2026 ganz genau.
Ja gut, und wenn wir dann schon bei dem Thema sind, wie genau kamst du denn auf die Idee, eigentlich Bürgermeister zu werden oder sich als Bürgermeister aufstellen zu lassen?
Ja, das ist schon ein spannendes Thema. Also letztendlich ist es lange, lange Zeit meiner fast 30-jährigen Tätigkeit bei der Gemeinde nicht irgendwie mein Plan gewesen, mal Bürgermeister in Budjading zu werden. Also wirklich nicht. Ich hatte damals nach der Schule, das ist ja vielleicht auch mal so ein Thema, weil wir gerade auf so einem Schulkanal uns hier befinden, da gehörte ich wirklich nicht zu denen, die jetzt irgendwie schon genau wussten, was da mal rauskommen sollte. Ich hatte durchaus, deswegen habe ich Verständnis dafür, dass auch manchmal so ein bisschen Schüler manchmal denken, wissen gar nicht, was da genau kommt. Ich war wirklich so ein bisschen orientierungslos. Man macht die 10. Klasse, Gymnasium irgendwann und dann fragt man sich, was macht man jetzt? Dann alle anderen machen Abitur, also macht man noch ein paar Jahre Schule. Und ich war mir damals zum Beispiel sicher, dass ich irgendwie die Bank wollte. Ne? Also ich wollte damals irgendwie eine Banklehre anfangen. Naja, dann habe ich auch Praktikum gemacht, ganz woanders, nämlich im Reisebüro, fand ich total spannend, wusste aber, das ist nicht meins übrigens, deswegen finde ich Praktikum total super und wichtig. Das sage ich immer allen Leute, Praktikum ist total gut und wichtig, weil das schon ein Einblick ist, den man hat. Das kann halt aber rauskommen, dass man sagt, das ist nicht meins, auch eine Erkenntnis, gut, aber wenn man dann eben so ein bisschen reinschnuppern kann, dann hat man ein bisschen mehr den Einblick. So, und Dann war ich bei der Gemeinde dann irgendwann, wie bin ich da hingekommen? Ich habe, wie gesagt, meine Bewerbung an die Bank geschrieben und habe da ein Vorstellungsgespräch gehabt und die haben dann gesagt, ja, nee, wir können dich nicht gebrauchen. Und meine Mutter ist es dann gewesen, glückliche Fügung. Meine Mutter hat gesagt, bei der Gemeinde suchen die auch noch zu bilden. Da bewerb dich mal. Ich gehöre zu der Generation, wenn Mütter dann sagen, das ist eine gute Idee, dann ist das gar nicht unbedingt eine rechte Idee, sondern da ist es eigentlich eine Aufforderung zur Durchführung. Und das habe ich natürlich dann auch brav gemacht. Und das war wirklich genau richtig, weil ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich genau das ist mein Job. Also ich brauche den Kontakt zu den Leuten. Ich bin sehr, sehr heimatverbunden. Ich glaube, ich darf sagen, dass ich mich ganz gut auskenne. Wenn man hier geboren ist, aufgewachsen ist, dann ist das so. So bin ich in diese Verwaltungsthematik reingekommen. So, und habe da meine Ausbildung gemacht, hatte dann das zweite Mal großes Glück, nachdem ich dann eben da die Stelle bekommen hatte als Auszubildender, dass ich übernommen werden konnte. 1993 war auch nicht selbstverständlich. So, und so war man dann Verwaltungsfachangestellter. Dann habe ich ein paar Jahre noch ein paar Fortbildungen und Ausbildungen gemacht, um höherwertige Tätigkeiten dann auch auszuführen. Da braucht man ein paar Zusatzausbildungen. So, und dann habe ich wirklich mehrere Male Glück gehabt auch, dass ich dann von damals Rolf Blumenberg als Sozialamtsleiter die Chance bekommen habe, auch ein Amt zu leiten. Und so ist man dann in so einem Thema drin. Jetzt bin ich da, wo ich eigentlich immer gesagt habe, da will ich hin. Ich wollte Amtsleiter im Bereich Bau werden, Ordnung und Soziales. Okay, das war dann halt dabei, weil ich vorher Sozialamtsleiter war. So, und wenn man dann aber in so einer Stellung drin ist und eben im Amtsleiterbereich, also die nächste Ebene nach dem Bürgermeister oder nach der Bürgermeisterin hat, dann kommt zwangsläufig irgendwann die Frage, Mensch, der nächste Step beruflich wäre dann eben, und das wäre bei der Gemeinde nicht anders als bei anderen Gemeinden auch, ist dann eben der Bürgermeister. Das ist aber eben eine völlig andere Situation, als wenn man als Angestellter da ist. Die Frage war vor ein paar Jahren schon mal aufgekommen, als die Nachfolge von Rolf Blumenberg anstand. Und da bin ich auch schon mal in das Thema reingekommen. Damals haben wir das auch lange überlegt. Und damals war die Situation aber auch so, dass unser gemeinsamer Sohn damals gerade 7 Jahre alt war und wir lange auch trotzdem überlegt haben, macht man das nicht. Wir sind damals zum Ergebnis gekommen, dass wir das nicht machen, weil eben die Familie damals im Vordergrund stand. Jetzt sind die Rahmenbedingungen anders gewesen. Mein Sohn ist 14 und ja, dann ist eben natürlich ist nicht so, dass er dann so viel Begleitung noch vom Vater dann hat. Der kommt ab und zu mal und hat natürlich Anliegen, ganz klar, das ist auch richtig so. Aber wir haben das intensiv besprochen und Es ist ja nicht so, dass ihr das hätte machen müssen oder sowas. Ich bin mit dem, was ich da mache, das macht mir Spaß und macht wirklich Spaß. Aber die Frage kommt dann halt, nicht? Ob man sich das vorstellen kann oder nicht. Wir haben das gemeinsam besprochen und sind zum Ergebnis gekommen mit der Familie und auch mit Freunden. Ja, das ist jetzt der Moment, wo man nochmal eine Herausforderung mit 48 nochmal suchen kann und will. Die Alternative dazu wäre gewesen, dass ich möglicherweise das, was ich jetzt mache, noch 15, noch 20 Jahre mache. Ja, so ist das halt gekommen, ne? So rutscht man dann auch immer da rein. Wie gesagt, lange, lange Zeit meiner fast 30 Jahre war das nie ein Thema, wo ich gesagt habe, das ist mein Ziel. War lange nicht der Fall.
Okay.
Was sind denn so die Aufgaben so als Bürgermeister, so wenn man schon so in die Richtung gerutscht ist?
Naja, letztendlich hat man mehrere Funktionen. Ganz früher war es übrigens so, dass das gar nicht in einer Position war, sondern man war dann, es gab einen ehrenamtlichen Bürgermeister, der die Gemeinde repräsentiert hat nach außen, der aber nicht Mitglied der Verwaltung war, ne? Der war also ein Politiker, der dann gewählt worden ist zum Bürgermeister, und es gab einen Verwaltungschef, der hieß damals Gemeindedirektor. Und ja, das ist mittlerweile eben in einer Funktion. Da kann man schon mal sehen, dass man eben zwei Aufgaben hat, nämlich zum einen eben die repräsentativen Aufgaben und zum anderen aber eben auch, man ist leider der Verwaltung. Also wir haben in Budjading rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So, und dann ist man eben unter anderem Vorgesetzter von 50 Personen mit allen Dingen, die man dann hat. Da gibt es personalrechtliche Dinge, die zu beordnen sind, und auch mal Probleme in dem Bereich, dass Leute sich da vielleicht auch mal nicht mehr lieb haben oder was auch immer. Das gehört also dazu. Man ist erstmal Verwaltungsleiter, man ist Verwaltungschef, aber eben auch Repräsentant. Das heißt also, wenn man irgendwo, wenn die Gemeinde repräsentiert werden soll, dann macht es der Bürgermeister oder einer seiner Vertreter. So, das sind die beiden Kernaufgaben, und das untergliedert sich natürlich auch in viele andere Dinge. Da muss man auch dazu sehen, dass man im Budjading nicht eben nur Repräsentant ist, der dann in großen Städten hat man das manchmal, da sieht man vielleicht den Oberbürgermeister, der dann mit einer Limousine vorgefahren wird und dann irgendwie da den Repräsentanten gibt. Im Budjading, in einer kleinen Gemeinde wie Budjading, ist ein Bürgermeister auch immer noch zu großen Teilen Sachbearbeiter. Das heißt also, man kümmert sich um viele Dinge eben auch selber und ist nicht nur ja, Repräsentant und Verwaltungsleiter, sondern auch in vielen Bereichen der Sachbearbeiter. Unterscheidet uns aber als kleine Gemeinde vielleicht von größeren Einheiten. Da ist es schon eben mehr, dass man eben doch viel mehr den Repräsentanten hat. Das ist schon in Nordenham anders, und desto größer das Ganze wird, ja, desto mehr Personal hat man aber auch. Frage einigermaßen beantwortet.
Ja, ja, das, ja.
Also vielschichtig und spannend, bestimmt, ne? Aber trotzdem auch sehr, sehr abhängig davon, welche Situationen gerade da vorherrschen. Also ich habe jetzt schon oft, natürlich, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, habe ich einen Plan davon, was ich an dem Tag machen möchte, aber morgens ist es manchmal der erste Anruf, der das Ganze komplett aus den Fugen hebt, wo man dann auch immer, keine Ahnung, ich bin auch jetzt in dem jetzigen Bereich für Feuerwehrwesen zuständig oder eben für den Sozialbereich oder was auch immer. Und das kann mit einem Anruf alles anders sein. Und dann abends kommt man nach Hause und denkt, ja, von dem, was du eigentlich machen wolltest, hast du heute nichts gemacht, aber es waren eben auch Dinge, die gemacht werden müssen. Also das ist schon. Ich hab immer gesagt, ich brauche diese Abwechslung auch, wenn ich irgendwie, ich habe ja manchmal auch in den ganzen Ausbildungen und Fortbildungen, die ich nach der Ausbildung gemacht habe, viele Leute aus ganz großen Einheiten getroffen, die mir gesagt haben, so, ich bin jetzt hier irgendwo in Stadt X und Y oder beim Landkreis Sachbearbeiter von A bis D oder sowas. Das würde mich nicht befriedigen und verrückt machen. Also ich brauche den Kontakt zu den Leuten, ich brauche immer mal wieder andere Dinge, die dann da eine Rolle spielen. Insofern, dieser Mix insgesamt in der Verwaltung macht so aus. Übrigens bei der Gelegenheit, wir werden spätestens nächstes Jahr wieder einen Auszubildenden einstellen. Also wenn jemand diesen Mix sucht, und wenn man nicht aufpasst, wird man vielleicht sogar Bürgermeister später irgendwann mal. Also für die dann irgendwann in Ausbildung gehen, einfach da mal reinschnuppern.
Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Es gibt auch da, das ist jetzt immer so ein bisschen wieder wie bei den Schulfächern. Es gibt auch sicherlich Bereiche, die ein bisschen dröger sind oder so. Also, aber auch das gibt ja Leute, die haben eine Vorliebe dafür zu sagen, ich will jetzt nicht den Kontakt zu Leuten haben, ich brauche meine Sachbearbeiter, indem ich dann irgendwie Akten habe. Ich habe damals immer schon gesagt, also wenn man mich mal irgendwann loswerden möchte, dann setzt man mich in einen Raum, wo ich nur noch Akten sehe und keinen Kontakt mehr zu Leuten habe und keine Gespräche mehr habe, dann habe ich den Weg verstanden und werde mir was Neues suchen und hoffentlich was finden. Also das wäre nicht meins, aber ich kenne auch Kollegen, gar nicht mal nur bei uns, sondern auch aus anderen Gemeinden oder anderen Kreisen, die sagen, ich finde das total super, wenn ich einfach nur meine Akte sehe. Also da ist auch jeder wieder unterschiedlich, ne? So hat jeder seine Lieblingsfächer und so hat jeder seine anderen Leidenschaften. Aber es ist wirklich so, dass wir in Budjading auch nicht irgendwie Plätze haben, wo man nur ein Thema macht, ne? Man hat große Einheiten, da sitzen dann vier, fünf Sachbearbeiter in Reihe, die machen ein und dasselbe Thema, der eine von A bis D und so weiter. Bei uns sind das immer alles Mischarbeitsplätze, wo man eben nicht nur das eine hat, sondern viele, viele andere Bereiche auch sieht. Also wirklich eine abwechslungsreiche Geschichte. Auch wenn uns natürlich in der Verwaltung der Ruf nacheilt, dass wir natürlich für den ganzen Tag nichts tun, das ist auch ganz klar. Damit leben wir aber auch im öffentlichen Bereich ein bisschen. Ich kann aus eigener 30-jährigen Erfahrung sagen, dass das nicht stimmt, aber jemand, der es nicht glauben wird, wird es nicht glauben.
Und also wir haben jetzt gerade schon gehört, ein sehr vielseitiges Amt auf jeden Fall. Gibt es denn dafür, weil es ja auch so vielschichtig ist, so eine Übergangs- bzw. Anlernphase, dass man von der bisherigen Bürgermeisterin Frau Korte in dem Fall angelernt wird, eine Woche oder auch mehr, was man für Aufgaben zu erledigen hat, was gerade ansteht? Oder wird man ins kalte Wasser geworfen in dem Fall?
Also wenn man jetzt, wir haben ja eine Wahl gehabt, wo eben zwei Personen sich um dieses Amt beworben haben. Der andere Bewerber wäre ja nun wirklich ganz von außerhalb tatsächlich, nicht nur außerhalb wohnen, sondern auch außerhalb der Verwaltung da reingegangen. Hier ist es bei mir nun so, dass ich dadurch, dass ich eben schon in der Verwaltung bin, als Amtsleiter tätig bin, habe ich ja einen regelmäßigen Kontakt, in dem Fall auch zur Bürgermeisterin, sodass wir viele Dinge natürlich auch immer schon mal besprochen haben. Das heißt, also so völlig neu ist mir das allermeist ja sowieso nicht. Und es gibt natürlich darüber hinaus immer noch Dinge, die dann eben der Bürgermeisterin allein vorbehalten waren. Über die Dinge werden wir sicherlich in den nächsten zwei, drei Wochen dann eben noch sprechen. Am Ende haben wir jetzt noch circa 5 Wochen bis zum 30.06. nicht mehr ganz. Mittlerweile die Zeit rennt ja insgesamt. Aber ich setze mich jetzt nicht die nächsten 4 Wochen am Schreibtisch neben Frau Korte und gucke mir an, was sie da macht. Weil ich zum einen, wie gesagt, viele, viele Dinge eben schon kenne und weiß. Aber es gibt sicherlich viele Dinge noch, die noch zu besprechen sind, wo man auch eine Übergabe noch macht. Und es gibt auch ein paar Unterlagen, die eben dann nur dem Hauptverwaltungsbeamten vorbehalten sind. Da gibt es sicherlich auch einen Schrank, wo dann die Unterlagen drin sind. Den Schlüssel werde ich bestimmt auch dann kriegen. Aber eine richtige Annäherungsphase im klassischen Sinne, wenn man irgendwo ganz neu reinkommt, die wird es da nicht geben, weil es sie auch an dieser Stelle nicht braucht. Das wäre für jemanden, der von außerhalb der Verwaltung neu dazugekommen wäre, sicherlich viel, viel elementarer gewesen. Aber auch dann hat man die Möglichkeiten, das zu machen. Wir haben ja einen allgemeinen Vertreter der Bürgermeisterin, das ist in unserem Fall der Kämmerer, das ist Bernd Rummel, der ja auch jetzt schon, wenn sie nicht da ist, ob durch Urlaub oder auch mal durch Krankheit, der dann die Geschäfte da führt und der dann ja die Verwaltung leitet. Insofern muss ja auch das so geregelt sein, dass dann auch wenn Frau Korte in diesem Fall nicht da ist, dass die Verwaltung funktioniert. Und das ist hier natürlich auch so. Insofern ist die Einarbeitungsphase, glaube ich, überschaubar. Trotzdem sind es viele neue Themen, das wird so kommen und da gilt auch vieles, sich erstmal neu anzueignen. Das ist natürlich klar dabei. Aber eine klassische Einarbeitungsphase, wo man noch mit dem Vorgänger optimal lange zusammensitzt und die Dinge besprechen kann, die wird es so nicht geben.
Ja, also das ist natürlich, wenn man da Erfahrung hat, die Verwaltung schon lange miterlebt hat, dann ist das natürlich einfacher. Aber wie du schon sagtest, von außerhalb wäre das natürlich dann schwieriger. Aber wenn das so ist, dann hast du dann natürlich auch Vorteil in dem Fall. Und dann denke ich auch, wird das auch funktionieren. Und ansonsten wird es ja auch so sein, wenn noch Fragen auftreten, dass Frau Korte nicht außer Welt ist, sondern dass sie für Fragen sicherlich auch noch zur Verfügung steht.
Das ist so. Ne? Also es gibt immer Dinge, die dann irgendwann noch auftauchen. Das habe ich auch ja, als ich das Amt übernommen habe, als für Bau- und Bürgerdienste. Da gab es ja auch einen Amtsleiter, der ewig lange da war gefühlt. Meinhard Cornelius, also der war auch insgesamt fast 48 Jahre bei der vorigen Gemeinde Stolm und bei der Gemeinde Budjading. Auch da ist es so ganz normal, dass man die ersten Wochen und Monate nochmal ab und zu zum Hörer greift, einfach und nochmal fragt, Mensch, immer aus der Erfahrung, es ist ja auch nicht immer alles aus Akten ersichtlich, es spielen ja auch einige Dinge sich im Kopf ab, sodass man dann nochmal nachfragt und sagt, Mensch, mal, wie wäre das denn und wie ist das entstanden? Aber erfahrungsgemäß, und das weiß ich eben aus der Geschichte auch, wird es dann eben auch irgendwann weniger, nicht? Und ganz klar, und irgendwann ist es dann so, dass man sie nochmal trifft und anruft, aber nicht mehr unbedingt zu Sachthemen dann auseinandersetzt. Das ist aber auch normal.
Ja, wir haben ja immer beim zum Beispiel, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wird, so eine typische erste Amtshandlung. Hast du da auch schon eine Idee, was das bei dir sein wird?
Also mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten verglichen zu werden, ist schon ein bisschen bitter. Ich glaube, viele würden sich freuen, möglicherweise. Früher war das vielleicht auch so, aber im Moment gerade würde ich das nicht gerade favorisieren. Nee, also wir sind gerade dabei zu gucken. Es gibt so eine erste Ratssitzung, wo dann eben so ein paar Dinge wie Vereidigung und sowas stattfinden, also wo man dann auch ein paar Dinge formell nochmal machen muss. Die wird möglicherweise direkt am 1.7. oder am 2.7. stattfinden, wo der Gemeinderat zusammenkommt. Das sind dann so die ersten offiziellen Dinge dann, aber Ja, die ersten Dinge, ich habe gestern gerade ein Zeitungsinterview dazu gehabt, die wollten auch die ersten 5 Dinge von mir wissen, die ich dann machen würde. So, das ist so eine klassische Frage. Die ersten 3, die ersten 5 Dinge, was passiert in den ersten 100 Tagen? Wir sehen ja gerade, wie folgt das dann schon mal ist. Sicherlich wird es am Anfang so sein, dann haben wir das Thema, ich nenne es mal Antrittsbesuche, nicht? Wo dann Leute sich melden, die eben vorbeikommen wollen. Genau. Offiziell, viele kenne ich ja davon auch, aber eben in dieser Funktion ist das dann eben auch nochmal neu. Man wird auch selber sich dann hier und da vielleicht beim Landrat und bei anderen eben vorstellen. Das gehört dazu. Das ist sicherlich eins der ersten Themen. Wir haben dann unmittelbar danach auch die ersten Sachen zu regeln, wo es um zum Beispiel personalrechtliche Dinge geht. Also ich verlasse hier eine Position, die muss wieder besetzt werden. Ist auch eine nicht ganz unwesentliche Stelle, möchte ich mal behaupten, im Rathaus, die dann nach Möglichkeit nicht lange unbesetzt wird. So, das sind so die ersten paar Dinge, die klar sind. So, und dann ist alles andere, was man sich vielleicht alles vorgenommen hat und hätte, sicherlich Corona-lastig alles anders. Auch wenn hat man dann ganz neue Dinge zu bearbeiten, die dann Corona-Auswirkungen geschuldet sind. Und wir haben gestern alle oder vorgestern die Zeitung aufgeschlagen und gesehen, auf einmal ist das Thema ärztliche Versorgung im Budjading über allem schwebend. Und so kann das, wir reden ja jetzt im Moment von einer Situation, 1.7., also rund 5 Wochen noch. Das kann morgen völlig anders aussehen. Und dann haben wir auch mal ein neues Thema, was wir heute nicht gedacht haben. Insofern ist es immer ein bisschen auch Glaskugel. Aber so, das sind so die ersten Schritte, die man auf jeden Fall macht. Ja, und dann sind wir auch schon mittendrin im Thema. Dann geht der ganz normale Wahnsinn los. Also langweilig wird es garantiert nicht.
Also das glaube ich auch nicht. Bürgermeister ist, glaube ich, nie langweilig. Da hat man immer irgendwas, was auf dem Zettel steht und wo man dran arbeiten muss.
Ich glaube, maße mir mal an, dass das einigermaßen beurteilen zu können, weil ich das ja eben 30 Jahre miterlebt habe, die letzten fast 20 Jahre eben als Amtsleiter sehr, sehr nahe. Also ich weiß ja, ich habe ja nicht nur so eine grobe Vermutung, ich weiß ja, was da an Aufgaben ansteht. Und ich weiß auch, das muss einem auch klar sein, dass man da nie everybody's darling ist. Nicht? Also wenn man irgendwie glaubt, man kriegt da nur Applaus, dann ist man da völlig falsch unterwegs. Man wird es per se nicht allen recht machen können, es wird nicht funktionieren. Es gibt diesen guten alten englischen Satz, if you want to be everybody's darling, don't be a leader, sell ice cream. Jada, hallo. Aber das ist tatsächlich so. Es ist nicht möglich. Man wird niemals alles allen recht machen können. Das ist nicht möglich. Die Frage ist halt immer, wo die Kompromisslinien sind. Und das muss einem klar sein. Aber langweilig garantiert nicht. Ich weiß, was ich an Terminen jetzt schon habe. Ich weiß, was an anderen Terminen, gerade an Abendterminen, an Wochenendterminen dazukommt. Das muss einem klar sein. Also da reden wir jetzt ja nicht darüber, dass man glaubt, man hat da eine 40-Stunden-Woche oder so.
Und wenn man dann durch ist vom harten Arbeitstag, dann geht es vor den Fernseher und der HSV wird bei dir geguckt. Ist das so richtig?
Also ich, wenn ich mal Fernsehen gucken kann beim Fußball, ja, das ist tatsächlich so. Ich habe aber nicht mal ein Sky, aber von daher sehe ich das auch sehr selten live am Fernseher, aber wenn man die Zeit vorher drin saß, bin ich ab und zu mal hingefahren. Da wir alle jetzt heute Fußballspiele ohne Zuschauer machen, kommt das auch nicht mehr in Frage. Aber tatsächlich seit 40 Jahren HSV-Fan kann man mal sehen, wie leidensfähig ich bin und aber auch wie treu. Das ist tatsächlich so. Wenn man da erstmal drin ist, dann wechselt man das auch nicht mehr. Aber auch das gehört ja dazu, dass man dann am Montagmorgen was zu frotzeln hat. Und in aller Regel komme ich dabei schlecht weg, das ist mir auch klar.
Ja, ich sollte auch noch von Herrn Bultmann an alle, die ihn kennen, also unseren Mathelehrer und Physiklehrer, nochmal einwerfen, warum du denn HSV-Fan wärst. Das wäre ja nicht vertretbar.
War durchaus ja bekannt. Insofern, mir haben viele gesagt, aber eher scherzhaft, das wäre so eins der größten Mankos, die ich mitbringen würde. Aber wie gesagt, wenn man irgendwie, das ist auch mehr als 40 Jahre, 45 Jahre mindestens, bin ich HSV-Fan. Und damals war es einfach, wie ist denn dazu gekommen? Das ist immer so eine Frage. Damals war tatsächlich der heute nicht mehr ganz so große HSV eine große Nummer. Und dann war man irgendwann HSV-Fan. Und wie gesagt, dann ich kenne auch viele, die damals dann gewechselt haben. Das ist nicht meins. Also ich bleibe dann dabei. Aber wie gesagt, ich habe das immer versucht, positiv darzustellen, auch indem ich dann gesagt habe, kann man mal sehen, wie leidensfähig ich im Kern sein muss, sonst geht das ja gar nicht. Also ich habe schon mal mehr Freude gehabt, wenn ich Fußball geguckt habe, als die letzten paar Jahre.
Ja, das ist ja auch ein Leidensweg, den man da bestreiten muss. Also.
Darüber hinaus, das gehört auch zu weit. Dazu bin ich jetzt auch kein Hardcore-Fan, der jetzt alles andere verteufelt. Und ich bin auch tatsächlich immer mal wieder und gerne in Bremen im Stadion, sogar bei St. Pauli. Insofern, wenn man das sagt, dann hat man schon viel gezeigt, dass man da nicht jetzt irgendwie ganz verrückt unterwegs ist. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Aber in der Tat, mein Herz gehört fußballerisch. Wenn es dann bei einem sein muss, dann da.
Jetzt haben schon die ersten abgeschaltet, glaube ich.
Ja. Oder zugeschaltet.
Das, genau, das kann auch sein.
Es gibt ja ein paar mehr Leidensgenossen in Woody Allen, das ist ja auch so. Aber man muss auch sehen, vielleicht mal nur mal als Beispiel, der Bürgermeister Blumenberg war ja auch fast 15 Jahre dann Bürgermeister der Gemeinde. Der war übrigens Fan von 1860 München. Also mein allgemeiner Vertreter dann ab dem 1.7. Ben Rummel ist Fan des Meidericher SV, also MSV Duisburg. Man kann sehen, wir haben da doch relativ viele Exoten unterwegs. Und das macht jetzt vielleicht nicht unbedingt oder sagt nichts darüber aus, wie man ansonsten seine Arbeit verrichtet, glaube ich.
Das wäre auch schlimm, wenn man nur danach geurteilt werden würde. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen chaotisch.
Aber wenn jemand das als Kriterium einsetzen will, dann ist das auch so übrigens. Aber.
Ja gut, dann noch eine Frage. Axel, wie siehst du denn eigentlich Bud Jarding so in 10 Jahren? Wie siehst du Bud Jarding in 10 Jahren?
Also das war auch schon mal eine Frage, die dann irgendwie von der Zeitung gestellt worden ist. Und das sind so auch so Fragen, die man dann gerne hat. Aber auch das sind natürlich Glaskugeln. Jetzt nehmen wir mal die Glaskugel und tun sie auf den Tisch und sagen, im Optimalfall haben wir natürlich in 10 Jahren die Situation, dass wir uns positiv entwickelt haben. Dass wir sowohl uns als Wohnort, Stadtort weiterentwickelt haben, dass die Leute, die möglicherweise auch gar nicht in Bud Jarding arbeiten, sondern woanders gerne hier wohnen und dass wir ein bisschen mehr noch im Bereich Wohnentwicklung gemacht haben, dass wir unsere Infrastruktur, da gehören die ganzen Straßen dazu, die ganzen Liegenschaften, also auch Rathaus und Sporthallen und Sportplätze, dass wir die wirklich in Schuss gekriegt haben und verbessert haben, da wo es eben dringend erforderlich ist. Und dass wir uns als touristischer Standort, denn davon leben wir neben der Landwirtschaft, dass wir uns da attraktiver gemacht haben. Wenn man das Ganze hinbekommen kann und in 10 Jahren sagen kann, ey, da haben wir eine ganze Menge geschafft, und das nach Möglichkeit eben ohne uns riesig zu verschulden, dann glaube ich, kann man sehr zufrieden 10 Jahre zurückblicken. Aber man muss, das ist so die Traumvorstellung, die man natürlich hat, dass wir gemeinsam, und das ist auch klar, das ist auch wichtig, das kann ja so ein Bürgermeister nicht alleine. So, erstens ist der Gemeinderat das Gremium, die dann entscheidet, und da hat der Bürgermeister eine von 19 Stimmen. Das wird ganz gerne mal so ein bisschen, auch gerade jetzt im Bürgermeisterwahlkampf, falsch dargestellt, nicht? Also wenn jemand sagt, ich als Bürgermeister würde exakt das und das machen, dann sind das die Ideen, die man einbringen will. Man muss aber dann am Ende auch Mehrheiten dafür schaffen. Und der Gemeinderat, wie gesagt, das sind 19 gewählte Personen. Und da muss man eine Mehrheit haben und dann kann man gewisse Dinge umsetzen. Dann braucht man nicht nur den Gemeinderat, sondern alle, die dann eben sonst noch ganz aktiv dabei sind. Da gehören die Ortschaften dazu, da gehören die Bürgervereine dazu, die Sportvereine, alle, die was tun. Das ist ein Riesenbereich von Aktiven, und die müssen aktiv sein, sonst kann man alleine nichts beschicken. Ich kenne natürlich auch Bürgermeister, die in anderen Gemeinden unterwegs sind und die einfach ein Problem haben, weil sie keine Mehrheiten da haben. Und da kann man die besten Ideen haben oder kann man noch so viele Visionen haben, dann kann man leider an der Stelle überschaubar viel beschicken. Das sind so die Dinge, die man sich wünscht natürlich, dass es in den Bereichen sich positiv entwickelt. Aber nochmal das böse Wort mit C, Corona. Man sieht eben auch, wie schnell sich eben gewisse Dinge anders darstellen. Also das, was im Moment über alle, aber auch über die Gemeinde einbricht, hat Folgen, ist doch ganz klar. Wenn man als Gemeinde von Tourismus und Landwirtschaft abhängig ist und gerade Tourismus eben nicht funktioniert, dann ist das nicht gut. Und das trifft die Gemeinde finanziell genauso wie alle anderen, die davon leben. Und ich habe die Hoffnung, dass jetzt, wo die Perspektive da ist, dass das Ganze wieder ans Laufen kommt, und wir hoffentlich nicht nochmal irgendwann einen zweiten Lockdown haben und wir nicht nochmal wieder ganz komplett zurückgeworfen werden, dass jetzt alle wieder eine Perspektive haben, wo man eben noch nicht gut, aber immerhin ein bisschen mit leben kann, und dass wir dann auch erleben werden, dass das Ganze dann sich einigermaßen positiv irgendwann wieder entwickelt. Ich glaube, wenn wir durch dieses Tal durch sind, ne, Corona-Tal durch sind irgendwann und das Ganze dann wieder so ein bisschen bergauf geht, dann ist die nächsten Jahre auch, glaube ich, eine Chance für Bud Jarding, so irre, wie sich das anhört jetzt gerade. Also das größte Problem ist Corona, vielleicht auch die größte Chance, weil ich glaube schon, dass die nächsten Jahre dann auch die Leute sagen werden, auch bevor wir dann ins Ausland fahren, irgendwohin, lass uns mal in Deutschland in den touristischen Regionen bleiben, und da gehört die Nordseeküste natürlich dazu und Bud Jarding damit auch. Und vielleicht kommen die Leute dann auch mal zu Zeiten, wo sie normalerweise eben vielleicht nicht kommen würden, auch mal im November oder im Februar oder so. Und dann mag sich das alles noch einigermaßen wieder zurecht ruckeln und wir mit einem vielleicht tiefblauen Auge davonkommen. Aber es hat Auswirkungen, und so kann man schon sehen, wie schnell sich sehr, sehr positive Entwicklungen der letzten Jahre, die haben wir sicherlich gehabt, manchmal schnell mit einer Geschichte anders darstellen. Und wer hat vor ein paar Jahren schon an sowas wie Corona gedacht?
So ist es. Und wenn wir jetzt auch gerade von Corona sprechen. Wie stehst du denn zu der derzeitigen Situation mit dem Tourismus hier in Budjading? Weil, also während der Corona-Zeit, weil für viele in Budjading ist es ja eigentlich alles nur zum Kopfschütteln, dass sich schon zu so einer Zeit jetzt so kurz nach der Pandemie oder beziehungsweise noch in der Pandemie sich trotzdem Leute von ihren gewohnten Standorten wegbegeben und hier zu uns kommen. Wie stehst du dazu?
Das muss man so ein bisschen auch aus verschiedenen Sichtweisen, glaube ich, betrachten. Das hängt ja immer so ein bisschen davon ab, wie man gerade fragt. Also jemand, der vom Tourismus lebt, der ist froh über jeden, der dann auch kommt und der dann auch wieder hierher kommt. Wir haben ja, man muss ja die Situation sehen. Wir kommen aus zwei sehr guten Jahren, glaube ich, touristisch, wo man auch wirklich im Tourismus, glaube ich, Geld verdienen konnte. Das war so. Und dann gibt es viele, die haben investiert und haben was gemacht. Und dann kommt man das erste Mal dann wieder zu Ostern in so eine Situation, dass man im Grunde genommen wieder sagt, es kommt noch wieder Geld rein. Und gerade dann fällt das ganze Thema aus. Das heißt also, jeder, der vom Tourismus abhängig ist, hat da vielleicht eine andere Sichtweise als jemand, der hier wohnt und sagt, ich bin mit Tourismus nichts zu tun. Wobei ich glaube, dass kaum jemand sagen kann, dass man mit Tourismus nichts zu tun hat. Auch wenn man nicht unmittelbar damit zu tun hat, dann haben wir die Infrastruktur, auch was die Einkaufsmöglichkeiten angeht oder alles, was wir sonst anbieten können, auch alles, was man eben so kaufen kann in Budjading, haben wir insbesondere deswegen, weil wir den Tourismus hier haben. Das haben wir nicht, weil wir eine Gemeinde sind mit 6.200 Einwohnern, sondern das haben wir, weil wir im Sommer hier einen riesen touristischen Bereich haben. Insofern muss man das so ein bisschen differenziert sehen. Dass jetzt schon wieder das Ganze ja so ein bisschen sich normalisiert, liegt eben auch daran, dass natürlich da so ein Wettbewerb auf Länderebene stattfindet. Wer gibt am schnellsten, am meisten frei? Wenn man hört, dass ab nächsten Monat in Thüringen nach Wunsch des Ministerpräsidenten alles freigegeben werden soll, dann schüttle ich auch von hier mit dem Kopf. Es gibt aber möglicherweise Gründe aus deren Richtung, wo die dann glauben, das ist richtig. Insgesamt darf uns einfach eines nicht passieren, dass wir durch diese ganzen Lockerungen, die dann da sind, wir in eine neue zweite Riesenwelle reinkommen. Dass die Zahlen wieder hochgehen, da bin ich mir sehr sicher. Der Virus ist ja nicht weg, das kann ja nicht verschwunden sein. Und sobald wir dann auch wieder sagen, jetzt dürfen Leute auch wieder ins Ausland fahren, ist ja klar, was passiert, dann bringen die das auch wieder mit. Und von daher werden wir nicht durchkommen mit dem Thema, dass wir jetzt sagen, das war's. Das glaube ich auch nicht. Für den touristischen Standort Budjading ist es wichtig, dass ein Licht am Ende des Tunnels ist, dass es langsam wieder losgeht. Wenn ich dann hier und da über den Deich gucke, dann frage ich mich auch gerade, ob einige nicht begriffen haben, dass Corona nicht nur so ein Traum war, sondern dass das tatsächlich noch real ist und dass das noch da ist. Aber das sind eben auch nicht immer nur so, ich höre dann auch mal, ja, die Touristen, die jetzt schon da sind, da ist wieder alles. Das sind nicht Touristen, das sind alles Menschen. Und wir haben auch bei den Budjantern ganz viele dabei, die eben offenbar das Thema Abstand und Hygiene schon wieder so ein Stück vergessen haben. Von daher, insgesamt ist das durchaus eine Sache, wo man bedenklich drauf gucken darf. Das ist gerade für uns auch hier so. Auf der anderen Seite brauchen wir das aber auch, dass wieder ein bisschen Perspektive da ist für die Menschen, die vom Tourismus leben. Und das sind wir am Ende alle. Denn letztendlich leben wir natürlich auch von dem Tourismus, auch durch gewerbliche Einnahmen als Gemeinde. Und wenn natürlich jetzt das Ganze noch einen langen Zeitraum dazu geführt hätte, dass der Lockdown lange, lange verlängert wird, aber viele, viele von den Geschäften, die wir lieb gewonnen haben hier auch in Budjading und von denen wir auch, die auch den Reiz Budjadings ausmachen, nicht mehr da sind, weil sie es finanziell nicht überstanden haben, dann haben wir da auch nichts von. Insofern ist das Ganze zwiespältig. Man muss auch mal sehen, jemand, der, wenn wir jetzt hier in der Zeit, wo dieser Lockdown da war, gesagt gekriegt haben, Mensch, bleibt überwiegend zu Hause, so, dann werden die allermeisten in Budjading sagen können, ich gehe mal raus, ich setze mich in den Garten, ich kann hier mit dem Rad rumfahren, ich kann an den Strand reingehen. Es gibt aber natürlich auch viele Leute, die Situation gar nicht haben und für die natürlich es einfach wichtig ist, dass sie rauskommen. Ich war die letzten Tage tatsächlich ein bisschen unterwegs und habe vielfach einfach erlebt, dass die Leute raus wollen, dass sie einfach sagen, jetzt ist das Wetter auch noch gut, wir wollen an die Küste. Als wir den Leuten über Ostern sagen mussten, ihr dürft unsere Strände als Auswärtige nicht betreten, dann haben alle oder viele Budjanter gesagt, das macht Sinn. Ich habe selber an der Kontrolle da mit dem Landkreis und der Polizei teilgenommen. Wenn man mit den Leuten das bespricht, haben die das einigermaßen verständlich aufgenommen. Das war am Anfang der Pandemie, aber irgendwann kippt das Ganze. Und das sehen wir ja jeden Abend, wenn wir die Nachrichten uns angucken, dass es da durchaus auch andere Strömungen mittlerweile gibt. Insofern ist das Ganze insgesamt ein ganz, ganz schmaler Grat. Aber wie gesagt, nochmal, das Allerwichtigste ist, dass wir in eine zweite Riesenwelle reinkommen, dann kriegen wir ein ganz anderes Problem.
Ja, das denke ich auch. Und man muss ja auch sagen, wie du gerade eben auch schon sagtest, Corona bringt auch irgendwo Vorteile, sonst wäre dieser Podcast wahrscheinlich auch gar nicht entstanden. Das muss man auch alt einfach so sagen. Auf der anderen Seite, du sagtest gerade, wir müssen aufpassen, dass wir in die zweite Welle nicht reinrutschen. Aber spielen wir jetzt einfach mal das Spiel, was würde passieren, wenn es so wäre? Ist Budjading dann darauf genug vorbereitet? Denkst du, das kriegen wir hin?
Die Frage ist ja immer, sind wir alle auf sowas vorbereitet? Und vor einiger Zeit haben wir nicht an sowas wie Corona gedacht. Und jetzt haben wir, glaube ich, es ganz ordentlich hingekriegt. Das kann jeder anders auch beurteilen. Wir als Gemeinde haben da das große Problem, dass wir natürlich der Letzte sind in der Kette. Also ja, die Bundeskanzlerin setzt sich mit dem Ministerpräsidenten zusammen. So ist sie lange Zeit da gewesen und hat irgendwelche Entscheidungen getroffen. Die Ministerpräsidenten haben das in ihren Ländern weiter verordnet, indem sie eine Verordnung erlassen haben. Und die Landkreise, und dann sind wir in Brake angekommen, die haben dann daraus nochmal eine Verfügung gemacht. So, und wir mussten sie dann am Ende übernehmen und insbesondere den Leuten erklären, obwohl wir nun wirklich mit dem ganzen Thema, wieder was da zustande gekommen ist, nichts zu tun hatten. Das heißt also gerade die schon da gewesenen Ferienhausbesitzer und die ganzen Gäste, die schon Anfang April da waren, als das Ganze losging, die haben sich ja nicht an die Bundeskanzlerin gewendet oder an den Ministerpräsidenten und auch gar nicht an den Landkreis, sondern die rufen wo an bei der Gemeinde. Das sind die, die vor Ort für alles erstmal die ersten Ansprechpartner sind. Und denen dann zu erläutern, warum, wieso, was haben sich andere dabei gedacht, das ist natürlich schwierig. Wenn man selber was sich ausgedacht hat, dann muss das auch nicht immer richtig sein, aber dann kann man das anders verkaufen, als wenn man natürlich hier was ausleben muss, ne? Also wo man sagen muss, wir müssen es umsetzen. Wenn dann dazu noch kommt, dass es eben von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, das ist das allergrößte Problem, glaube ich, im Moment bei der ganzen Thematik, und dann auch noch in den Landkreisen unterschiedlich ist und dann innerhalb des Landkreises auch nochmal Unterschiede gibt. Hier darf man an den Strand, da darf man nicht an den Strand. Das versteht dann am Ende auch keiner mehr. Und wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich fahre jetzt einmal quer durch die Republik, dann müsst ihr mir in jedem Bundesland das vorher angucken, was gilt hier gerade und was gilt hier nicht und was gilt in den Landkreisen. Das macht natürlich kein Mensch. Vorbereitet sein. Ich glaube, durch diese Tatsache, dass man diese erste Welle wirklich ganz ordentlich überstanden hat, ist man ganz gut vorbereitet, was die ärztliche Versorgung angeht. Auch wenn wir dann natürlich die Ärzte jetzt im Moment, die ärztliche Situation natürlich nicht gerade verbessert haben durch das, was gerade aktuell passiert da. Aber wir haben Plätze genug für die Leute, die da möglicherweise tatsächlich Intensivpflege brauchen. Und das unterscheidet uns eben von Ländern wie Spanien und wie Italien, wo man natürlich gesehen hat, was passieren kann, wenn man das nicht hat. Und jeder, der sagt, das ist alles übertrieben, was wir hier machen, den sage ich immer, es geht immer in beide Richtungen. Es kann besser laufen, es kann aber auch schlechter laufen. Und wenn ich gucke, dass in Italien die Leute sich gefreut haben, wenn sie dann sagen konnten, hey, wir haben heute mal unter 1000 Tote gehabt, das darf einem nicht passieren. Und da kann man, glaube ich, schnell sehen, sowas geht eben auch offenbar und das darf nicht passieren.
Ja, das denke ich
auch. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass wir nicht noch eine zweite Welle so stark kriegen.
Das ist richtig, immer schön den Teller aufessen, das war das Wetter, Quatsch, Kerze in stellen. Also das ist wirklich wichtig, ist auch kein Zeit für einen Scherz, aber die ganze Thematik ist einfach so wichtig, weil wir alle davon leben, ne? Und wir müssen alle damit leben, aber wir müssen eben auch sehen, dass wir damit klarkommen.
Als kleiner Einwurf noch für alle, die jetzt nicht bemerkt haben oder nicht wissen, worum es hier geht mit der Ärzte-Situation, dass das hier gerade ein bisschen kritisch ist, was Axel gerade sagte. Vor 2-3 Tagen kam die Meldung rein, dass ein Arzt hier in Budjading kassenärztliche Zulassung abgibt und nur noch privatärztlich arbeitet. Das führt natürlich dazu, dass wir ärztetechnisch einen kleinen Engpass in Anführungsstrichen bekommen werden, möglicherweise. Wir hoffen natürlich, dass sich das natürlich, dass auch irgendwann ein neuer Arzt wieder hier die Gemeinde findet und hier glücklich wird.
Den Engpass hatten wir vorher schon, das Ganze wird nochmal verschärft dadurch leider, ja, das ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, auf einmal hat man eine ganz neue Baustelle, die gab es vorher auch schon, aber nicht in der Intensität.
Ja, ich würde gerne nochmal zum Thema davor zurückspringen und wollte fragen, wieso das Wählen denn so wichtig ist.
Das Wählen insgesamt ist eine Möglichkeit, wo man zum Ausdruck bringen kann, welche Vorstellung man davon hat, wie sowas laufen soll. Also bei der Bürgermeisterwahl ganz klassisch konnte man am Ende nur zwischen zwei Bewerbern entscheiden. Das war vielleicht ein bisschen erstaunlich, dass es am Ende nur zwei waren, aber ich kann ja nicht auch noch dafür sorgen, dass auch noch weitere Bewerber auftauchen. Aber am Ende kann man mit seiner Stimme mitbestimmen und selber aktiv eben sagen, was ich möchte. Dann gibt es Leute, die sagen, wenn man nicht wählt, darf man sich nachher nicht beschweren, aber das ist natürlich nur halbrichtig. Letztendlich kann man sich auch danach beschweren natürlich. Aber es ist schon ein Stück weit eben eine Möglichkeit, ein Recht, was man hat. Es ist keine Verpflichtung, sondern ein Recht. Es gab viele Jahre die Situation, dass einige Personen da gar nicht wählen durften. Also das ist hart erstritten worden und insofern glaube ich, ist es richtig, dass man von diesem Recht Gebrauch machen kann. Und wenn man für sich entscheidet, ich möchte das nicht, dann tut man das eben nicht. Aber letztendlich kann man damit seine Meinung zum Ausdruck bringen. Und wenn sie dann nicht mehrheitsfähig ist, weil sie dann möglicherweise eben nicht dazu geführt hat, dass das durchgesetzt worden ist, was man wollte, dann kann man das beklagen, aber man hat zumindest seine Stimme abgegeben. Und deswegen ist es für mich mehr eine Pflicht als ein Recht. Aber ich bin froh über jeden, der zur Wahl geht, weil wir ja auch erleben, dass manchmal eben gewisse Auswüchse, die dann da sind, eher dann besser dastehen, wenn weniger Leute wählen gehen. Also alles, was so rechtsradikal unterwegs ist oder sowas, die gehen wählen, das ist so. Insofern freut es mich immer, wenn wir eine vernünftige Wahlbeteiligung haben, dass die Wahlbeteiligungen unterschiedlich sind, je nachdem, was für eine Wahl da ansteht. So eine Kommunalwahl, eine Bürgermeisterwahl, auch mal was anderes, als wenn man Europa wählt. Aber da können viele eben nicht so viel mit anfangen. Aber insgesamt finde ich es immer sehr, sehr positiv, wenn eine vernünftige, gute Wahlbeteiligung da ist und die Leute von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
Und wie ist das für uns Jugendliche? Gibt es so Kernideen, die du in deiner Amtsperiode für uns Jugendliche irgendwie umsetzen willst? Oder hast du da irgendwelche Ideen?
Auch eine gern gestellte Frage, was passiert für die Jugend irgendwie? Also ich glaube insgesamt eigentlich, dass wir auch gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Wir haben ein paar Dinge, die Festival in Tossens, was auch natürlich dieses Jahr ausgefallen ist, nicht für jeden, aber wir haben auch natürlich im Haus des Gastes, im Atrium sind WLAN-Veranstaltungen stattgefunden. Also es gibt Möglichkeiten, auch das kann deutlich besser werden. Da wünsche ich mir insbesondere, dass die Jugend sich auch einbringt, weil ich finde es persönlich immer schwierig, wenn Leute über etwas entscheiden, wo sie glauben, dass das richtig ist. Also ich bin 48 Jahre alt so. Und ich habe sicherlich in meiner Jugend, also in eurem Alter, Dinge gemacht, wo ich glaubte, das war alles genau richtig. Mein Sohn ist heute 14. Der hat eine völlig andere Vorstellung davon, was man so in seiner Freizeit veranstaltet. Das hat sich eben auch völlig verändert. Deswegen brauchen wir da ganz, ganz dringend dann eben auch den Input von den Leuten, die das betrifft und nicht das, was wir, ich als Bürgermeister, wir als Gemeinderat, was wir glauben, was richtig ist. Das ist immer, ich finde das immer schwierig. Also ich brauche den Input von außen, von den Leuten, die das betrifft. Und möglicherweise sind wir da völlig unterschiedlich unterwegs. Das ganze Freizeitverhalten hat sich eben auch vollständig verändert. Nicht? Also das ist heute nicht mehr das, was es vor 10, vor 15 Jahren war. Und schon gar nicht, wenn ich jetzt mal zu meiner Zeit zurückgehe, das ist dann ja schon wieder 30, 35 Jahre her. Ich glaube, da seid ihr heute ganz woanders. Deswegen brauchen wir auch da Ideen von euch. Auch da ist es so, man wird nicht alles umsetzen können. Und manchmal dauert das auch. Das ist auch mal so ein Thema, wenn man so ein bisschen mit Politik zu tun hat, dass man sich immer die Frage stellt, wieso dauert das denn so lange? Das sind manchmal lange Wege, ne? Wenn man das nicht allein entscheidet, weil da Mehrheiten dazu gehören, weil man finanzielle Ausstattung dafür braucht und weil man manchmal auch noch ein bisschen Rahmenbedingungen abklopfen muss, rechtlicher Natur und. Aber ich würde mir wünschen, dass das eingebracht wird. Jetzt haben wir ja im Ausschuss für Familie, Sport und Kultur auch einen Jugendvertreter, der mir hier gerade gegenüber sitzt. Insofern, wenn es Ideen gibt, dann gebt denen das auch bitte mit, weil auch die leben ja davon, dass sie dann Ideen auch da kundtun können. Und insofern bringt euch da bitte ein, das ist wichtig.
Ja, genau, das denke ich auch. Und wie Axel gerade schon sagte, über die SV habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Bitten und Bedenken oder andere Vorschläge weiterzugeben, die wir dann auch mit der Gemeinde dann diskutieren können im Ausschuss. Und da haben wir die Möglichkeit, das weiterzugeben. Also wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, könnt ihr das uns gerne natürlich persönlich mitteilen oder jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich per Mail an sv@zinsenhochschule.de oder im Kommentarbereich oder auch sonst wo ihr Kontakt zu uns sucht. Da geben wir natürlich das auch gerne weiter und versuchen uns da auch für einzusetzen. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, das auch zu tun. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir das überhaupt können durch diesen Ausschuss und unser Daseinsrecht in Anführungsstrichen.
Ja, aber da muss es eben auch hin. Ne? Da muss man es eben auch hin transportieren, indem man dann sagt, wir haben eine Idee und die muss man da dann auch kundtun. Es bringt nichts, ich erlebe das ja manchmal, dass man dann irgendwo gesagt kriegt, da gibt es gerade in sozialen Medien fürchterliche Aufregung über ein Thema. Aber bis gar nicht so lange her, dann ging es um nur so eine Kleinigkeit, es ging um eine Treppe oder was, wo dann gesagt wurde, jetzt guckt ihr das mal an, da die Gemeinde macht gar nichts. Und dann hat irgendjemand gefragt, habt ihr das der Gemeinde denn schon mitgeteilt? Nö. So, da hat er mir ein paar Screenshots geschickt, das ist erledigt worden. Wir müssen es aber wissen. Und das heißt nicht, dass es alles sofort unmittelbar umgesetzt wird, aber man kann zumindest darüber reden, wenn man eben weiß, worum es geht. Und dafür muss man aber miteinander reden und nicht übereinander, das hilft immer.
Genau. Das denke ich auch. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, gerne an uns weitergeben. Wir setzen uns dann dafür ein, dass das auch Gehör bekommt. Und ich denke, mit Axel haben wir da auch jemanden, mit dem wir da immer ein offenes Ohr haben. Ja, mit 82,22% der Stimmen gewählt. Axel Linneweber, der neue Bürgermeister ab 1. Juli, heute hier bei uns im Podcast gewesen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen im Nachgang habt, die heute noch nicht beantwortet wurden, wir haben ja heute die Standardfragen abgeklappert, mehr oder weniger, dann dürft ihr uns das natürlich noch gerne mitteilen an eben genannte E-Mail-Adresse oder wie auch immer weitergeben. Wir werden das natürlich dann noch im Nachgang auch mit Axel besprechen, falls da noch was sein sollte und euch das natürlich dann auch noch mitteilen. Ansonsten, ich hatte Spaß. Wie sieht es bei euch aus?
Ich glaube, ich kann mich dir nur anschließen.
Axel, hattest du auch Spaß?
Also, mein erster Podcast meines Lebens war eine kurzweilige Geschichte. Wir haben hoffentlich ein paar Dinge ausstreifen können, die für die Hörerinnen und Hörer interessant waren. Das ist ja entscheidend. Wir wollen ja nicht für uns miteinander reden. Das können wir auch so mal machen. Aber wenn da was dabei war, wo die Leute gesagt haben, hey, das ist ja mal spannend gewesen zu hören. Aber wenn noch Fragen da sind, was du gerade schon gesagt hast, Hannes, gerne her damit. Ich will versuchen, sie zu beantworten, so es denn möglich ist. Aber miteinander reden hilft immer.
Ja, wer weiß, vielleicht werden es ja so viele Fragen, dass wir einen zweiten Podcast aufnehmen müssen.
Auch daran wird es von meiner Seite mit Sicherheit nicht scheitern. Aber nochmal der Aufruf, wenn ihr was habt, bringt das ein und dann können wir drüber sprechen.
Da freuen wir uns. Dann würde ich sagen, von meiner Seite war es das. Ich wünsche noch einen schönen Abend euch allen. Ja.
Herzlichen Dank und ebenso natürlich.
Und dann heißt es bei mir Tschüssi.
Tschüss.
Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.